Man kann eigentlich Schnitt nur beurteilen, wenn man weiß, was das für ein Ausgangsmaterial war und was aus diesem Material gemacht wurde.
Wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch ganz oft einfach mal warten.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast und dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Eugene und ich freue mich, heute wieder einmal in ein spannendes Gespräch mit euch zusammenzugehen. Wie fange ich am besten das Gespräch an? Naja, vielleicht fange ich mit dem Spruch an, den man halt kennt vom Film. Man sagt ja immer, ein Film entsteht dreimal, beim Drehbuchprozess, dann ein weiteres Mal in der Produktionsphase und danach nochmal in der Schnittphase. In unserer heutigen Folge wollen wir uns die Schnittphase einmal genauer anschauen und mit unseren Gästen über die Herausforderungen, Hürden und die gute Kommunikation im Montageprozess sprechen, ob es die überhaupt gibt. Und natürlich auch uns die Frage stellen, was man eigentlich braucht, um gemeinsam in diesem sehr intimen Raum die besten Ergebnisse zu erzielen. Mal gucken, was unsere Gäste gleich dazu zu sagen haben. Um das zu besprechen, haben wir zwei Editoren eingeladen und neben der Arbeit am Schnitt auch noch Podcast-Kollegen, denn die beiden Herrschaften sind Podcast-Macher des Podcasts Credit to the Edit, die den Blick auf einen Bereich des Films werfen, der trotz seiner Wichtigkeit, wenn gut gemacht, nicht wirklich sichtbar ist. Deswegen herzlich willkommen, Editor Rainer Nigrelli und Editor Jan-Henrik Pusch.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Aber bevor wir ins Gespräch gehen, ich muss noch einen Bogen machen, weil das machen wir ja gerne am Anfang. Da wollen wir nochmal unsere Unterstützer danken, die den Podcast überhaupt möglich machen. Nämlich die Leute, die uns bei Steady und bei PayPal ein Dankeschön dalassen. Und das ist auch ein kleiner Weckruf an alle, die den Podcast gut finden, dass ihr doch gerne mal da vorbeischauen könnt, wenn ihr das Vorhaben oder das, was wir tun, gerne unterstützen wollt und weiter unterstützen wollt und weitere so tolle Folgen haben wollt. Deswegen haben wir auf unserer Webseite eine Unterseite eingerichtet, www.indiefilmtalk.de/unterstützen mit UE. Da findet ihr alle Informationen dazu und wir freuen uns natürlich, wenn ihr da mal vorbeischaut und ja, auch ihr ein Dankeschön da lasst oder eben unsere Arbeit für euch in irgendeiner Art und Weise unterstützen wollt. Deswegen da nochmal ein großes Dank auch an die Leute, die es schon gemacht haben. Und ich würde sagen, jetzt keine Umschweife mehr, jetzt geht's direkt ins Gespräch und die wollten natürlich auch die Gäste hören. Und wir haben ja so eine typische Frage, die wir gerne am Anfang des Podcasts stellen, nämlich die Frage, wie ihr denn eigentlich zum Film gekommen oder zu eurer Arbeit gekommen seid. So eine ganz einfache Frage, die man schnell beantworten kann. Nee, deswegen, ich gebe einfach den Ball erstmal an den lieben Jan weiter und du kannst ja mal kurz zusammengefasst, wie du eigentlich zum Schnitt gekommen bist.
Erstmal nochmal vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. Und ich möchte kurz, glaube ich, die klassische Geschichte sagen. Bei mir hat es sehr früh angefangen, dass ich eigentlich zum Film wollte. Und dann war das wirklich, glaube ich, in der Schulzeit und dann habe ich aus irgendwelchen Gründen alles andere ausgeschlossen und dann ist der Schnitt übrig geblieben. Ich hatte halt noch gar keine Ahnung und dann ist der Schnitt übrig geblieben und dann habe ich dieses Ziel sehr lange verfolgt und irgendwann ging es mit einem Studium an der Internationalen Filmschule los, dass es dann irgendwie professioneller wurde und auch klar, der Schnitt wurde.
Mhm.
Genau.
Aber das heißt, du hast jetzt nicht diese ganz große Umwege gemacht mit erstmal was ganz anderes studieren oder in eine ganz andere Richtung gehen, sondern du wusstest, du hast schon von Anfang an gedacht, oh, Film ist schon irgendwas, was dich reizt. Hast du da irgend so ein Erweckungserlebnis gehabt?
Nee, das Erweckungserlebnis war es nicht. Es war irgendwie, wahrscheinlich war es die Schul-AG, die das irgendwie
Video-AG
großen Spaß gemacht hat. Aber es war vor allem dann auch, ich habe schon noch irgendwie andere Wege beschritten, bevor es dann zu dem Studium kam. Ne? Also ich habe noch irgendwie eine Ausbildung als Informatiker gemacht und noch in das Solide gesetzt, bevor es dann in diese künstlerische Welt abgedriftet ist.
abgedriftet ist. Schön gesagt. Also das klingt gut. Und Rainer, wie war es bei dir?
Spiel mir das Lied vom Tod von Leone, das habe ich gesehen und dachte, das will ich auch irgendwann mal machen. Und so wie alle, ich habe das Gefühl, alle wollen Regie machen und irgendwann merken alle dann auch, vielleicht doch keine so gute Idee. Und bei mir ist dann aus der Not, wer schneidet die Sachen, eine Tugend geworden. Ich habe das einfach immer selbst geschnitten. Und irgendwann dann gemerkt, während meines Studiums, ich habe Geisteswissenschaft studiert, Theater, Film, Fernsehwissenschaft, da habe ich dann während eines Praktikums gemerkt, ach, ich kann damit Geld verdienen. Und das habe ich dann während des Studiums angefangen. Und bis heute hat das angehalten. Jetzt schneide ich und verdiene mein Geld damit.
Das heißt, davor hast du gar nicht drüber nachgedacht, dass du mit Schnitt dein Geld verdienen könntest?
Ganz genau. Also das ist einfach so tatsächlich gekommen. Ich habe es einfach gemerkt, dass so als eine Art Studentenjob hat das begonnen mit Beiträgen. Und dann bin ich so mehr und mehr an Sachen gekommen, die mich wirklich interessiert haben. Also Filme, Studentenfilme. Ja, und jetzt bin ich da, wo ich heute bin. Und Jan.
Spannend. Das heißt, ihr habt beide nicht diesen Weg, weil man sagt ja immer so, dass wir jetzt aktuell in einer Zeit sind, wo dieser Weg über den Assistentenjob zum Schnitt sehr schwierig geworden ist oder fast nicht mehr möglich ist, weil immer weniger Assistenten da sind. Diese Wege habt ihr beide auch nicht beschritten, klang so. Ihr nickt schon fleißig.
Also ich habe schon noch als Assistent gearbeitet, ne? Also mein Studentenjob während dem Filmstudium waren dann die Assistenzen, die mir auch tatsächlich viel gelehrt haben. Also ich würde weiterhin sagen, dass das ein ganz starker, wichtiger, guter Einstieg ist, um Dinge zu sehen. Aber es hat sich natürlich auch seitdem nochmal was verändert, ne? Also ich hatte schon noch Jobs, wo ich im Schneideraum saß und direkt an einem Projekt mit drin war, was ja heute oft nicht mehr passiert.
Wir haben ja vor kurzem mit Barbara Hennings gesprochen. Das ist eine Editorin aus die, ich weiß gar nicht, in den 60ern oder in den 50ern? Also in den 60ern angefangen hat, oder? Jan, du korrigierst mich.
Ich würde auch auf die 60er.
Und die hat uns erzählt, ganz toll, dass sie ihre Assistenzen immer mit im Schneideraum hatte. Und das gibt's heute kaum noch, würde ich sagen. Und das ist einfach eine andere Art gewesen, an den Schnitt zu kommen. Deswegen würde ich sagen, das meiste geht nicht mehr über die Assistenz, vor allen Dingen, weil die so technisch geworden ist. Man kommt da anders rein, würde ich sagen.
Was ich spannend fand, was sie gesagt hat, ist, dass die Assistenz sehr viel gelernt hat von ihrem Umgang mit anderen Departments. Dass das eigentlich einer der wichtigsten Teile war, dass sie Assistenten mitkriegten, wie sie mit der Regie umgeht, wie sie mit Situationen auch umgeht.
Das ist schön, dass du das bringst. Das heißt, wir haben ja schon eine schöne Brücke zu unserem Gespräch. Es ist, als ob du es zufällig gemacht hättest. Eine schöne Brücke, weil darum soll es ja heute auch so ein bisschen gehen. Also auch wie man es schafft, halt in die Kommunikation zu gehen, wie man es schafft, halt vielleicht zum Teil auch wertschätzend zu feedbacken und dann halt auch eben trotzdem natürlich gemeinsam halt irgendwie ein Ziel zu verfolgen, was irgendwie zu einem guten Projekt am Ende führt. Bevor wir jetzt da direkt einsteigen, hätte ich noch eine kleine Frage an euch. Wenn ihr Filme schaut, was ist für euch ein guter Schnitt im Film jetzt im Kontext, ja, Film- oder Serienkontext würde ich jetzt sagen, ne?
Also, das ist eine sehr komplexe Frage und der Podcast nur eine Stunde dauert, wenn wir uns kurz fassen, weil man guckt ja was und sagt dann intuitiv, das ist gut geschnitten oder das ist vielleicht nicht so gut geschnitten und meistens meinen wir damit die Oberfläche. Also wenn etwas auffällig geschnitten ist und Peng und Puff und Wusch macht, dann sagen wir auf einmal, das ist gut geschnitten. Aber das heißt ja dann wiederum auch, dass ein leises Drama auf einmal vielleicht nicht gut geschnitten ist. Und das macht ja keinen Sinn, weil man kann eigentlich Schnitt nur beurteilen, wenn man weiß, was das für ein Ausgangsmaterial war und was aus diesem Material gemacht wurde. Und wenn man diese Differenz erkennt, weiß man, okay, also das war wirklich kein tolles Ausgangsmaterial und da ist so ein Meisterwerk draus geworden und dann ist das gut geschnitten. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil wir eben in der Diskussion darüber herausfinden, ob etwas gut geschnitten ist oder nicht. Aber Schnitt meint so in der Umgangssprache immer die Oberfläche. Also wir sehen dann sozusagen, da sind zwei Bilder und zwei Einstellungen, die sind zusammengeschnitten und die Schnittmarke, die diskutieren wir. Aber Schnitt ist so viel mehr. Eigentlich trifft auch Montage dann mehr das, was wir tun.
Bei mir ist es auch tatsächlich so, wenn ich mir Filme angucke, ich achte so wenig auf den Schnitt oder auf so. Ich lasse mich doch immer noch sehr gerne trotz meiner Arbeit von einem Film einfach in die Handlung reinziehen und bin da gar nicht so sehr am drauf gucken, ob ich das jetzt alles so, warum ich es gut finde.
Was wir oft sagen, ist doch auch, hey, wenn es ein guter Film ist, dann ist der auch gut geschnitten. Also das ist sozusagen, wir haben mit Gesa Marten gesprochen und sie meinte auch, die Montage ist der Film. Das ist einfach nicht auseinanderzuhalten. Das ist dann der Film.
Das ist ein guter Punkt, ja. Ich überlege gerade, aber müsste man vielleicht gar nicht so aufdröseln, aber ob das für alle Gewerke eigentlich geht, aber stimmt, beim Schnitt ist es ganz stark, also ganz besonders, weil du halt einfach, erstens Nummer eins, was ich gerade gesagt habe, man merkt einen guten Schnitt vielleicht manchmal gar nicht, weil einfach dann macht der Film Spaß ne? Und dann lässt man sich halt leiten. Deswegen kam ich gerade drauf wegen verschiedenen Departments, also einen guten Ton merkst du ja in der Regel nicht, du merkst nur den schlechten Ton. Und das ist ja vielleicht beim Schnitt ähnlich, dass du, wenn du irgendwie Schnitte merkst, wo, nennen wir es jetzt ganz einfach, Schnitte sind ein Achsensprung oder ne, die dahin führen, wo du dann merkst, okay, irgendwas ist hier faul, irgendwas ist hier falsch oder anders, dann erkennst du vielleicht eher, oh, okay, da ist was faul, aber einen guten Schnitt, ja,
würde oder man nicht erkennen. Wir kennen das ja auch oft so, ich weiß nicht, Jan, ob es dir auch so geht, aber manchmal kommen Leute in den Schneideraum und sagen, oh, das sieht ja toll aus. und das ist dann halt die Kameraarbeit, aber da wird nicht über den Schnitt gesprochen, weil das sich so aus so vielen Elementen in sich versteckt hält. Man kriegt das einfach nicht mit, man kann es nicht, es ist nicht greifbar. Ne? Musik hörst du ja und kannst was zur Musik sagen, aber zum Schnitt kannst du erstmal eigentlich nichts sagen.
Na, spannend. Da gehe ich direkt noch einmal in die Richtung eures Podcasts ein, weil ihr macht Credit to the Edit seit wie lange? Und vielleicht könnt ihr noch mal kurz dazu erzählen, warum ihr das gestartet habt. Hast du ja kurz gerade angedeutet. Und genau, was ihr da besprecht, weil das finde ich noch mal ganz spannend. Genau, weil wir auch gerade da sagen, dass der Schnitt nicht so sichtbar ist.
Ich glaube, wann wir damit angefangen haben, kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen. Irgendwann, wie alle um Corona herum, irgendwie sowas. 21, glaube ich, und was ich sagen kann, wir sind bei 40 Folgen, immerhin das, können wir zurückrechnen, eine Folge pro Monat. aber
welche
wir
Folge
machen
sind wir eigentlich, Entschuldigung, welche Folge ist das, Eugene?
Das bei hier, euch? Das ist
weißt du noch nicht.
Folge, weiß ich nicht, 168, 170 oder irgendwie okay. Sowas.
Ihr habt gewonnen.
Genau, das ist, wir haben hier intern einen Wettbewerb, wer hat mehr Folgen. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich Mist. Im nächsten Monat 5 Folgen von denen sehen, so ganz kurze.
Stimmt, wir sollten kürzer werden. Aber tatsächlich, unsere Idee mit dem Podcast war es die und ist es auch weiterhin, dass wir gerne uns mal angucken wollen, was alles geschnitten wird. Also das war ja das unglaublich, ist ja etwas total Faszinierendes, dass es so viele verschiedene Filmerzeugnisse gibt. Ne? Also ob es jetzt irgendwie ein Imagefilm ist, ob es jetzt ein Kinofilm ist, ob es ein Hochzeitsfilm ist, den wir schon eine sehr schöne Folge drüber gemacht haben. Und all das wollten wir uns einfach mal anschauen, wie da die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsumstände, das klingt super lame.
Es ist ja auch nicht nur das, sondern da wird zwar geschnitten, aber mit völlig anderen Zielvorgaben. Also mein Beispiel ist immer die Tagesschau. Da ist nun mal der Schnitt, bedeutet was ganz anderes als im Big-Budget-Kinofilm. Bei der Tagesschau geht es auf einmal darum, dass journalistisch gearbeitet wird und in unglaublich kurzer Zeit, was auf den Sender geht. Und wir vergleichen dann oft die Timelines und schauen uns die so ganz nerdig an. Aber es ist ganz toll, dass der Big-Budget-Film aus super kleinen Fitzelchen besteht und die Tagesschau ganz glasklar, hier ist ein Interviewton und hier noch einer und das muss in einer Minute fertig erzählt sein. Und klar, die beide Leute schneiden, ne, aber die machen völlig andere Sachen.
Ich glaube, spannend wäre auch nochmal, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, eine Folge, wo man vielleicht zwei verschiedene Arten von Editoren einlädt und die mal halt sprechen, also gemeinsam mal sprechen lässt, um zu schauen eben, was man auch voneinander lernen kann wahrscheinlich auch, ne, über die Art, wie jeder arbeitet und auf der anderen Seite auch eben, wie die Unterschiede wirklich sind halt, ne. Vielleicht kommt ja sogar ganz schnell raus, also, am Ende ist es doch recht ähnlich, auf was man es runterbricht, ne, aber die Herangehensweise ist vielleicht unterschiedlich. Das wäre auch ein spannendes Gespräch.
Schlussendlich war das ja immer die Idee, weil den Bereich, den wir selber abdecken, haben wir noch nie eingeladen, weil das ist für uns ja völlig uninteressant, sozusagen, aber die genau, so dass wir immer die anderen Leute
spannend, ja, okay.
ausfragen können.
Denn genau, du hast gerade gesagt, den Bereich, den ihr betreut, den ihr bearbeitet, Film und Serie, da wollte ich sowieso mal fragen, weil das ist so unser Start, glaube ich, in diese Kommunikationsthematik. Wie geht ihr denn an eure Projekte ran? Also wie startet ihr, wenn ihr ein neues Projekt irgendwie bekommt? Vielleicht, wie kommt überhaupt ein neues Projekt an euch heran? Wie wird es herangetragen? Und wie geht ihr selbst für euch daran? Wahrscheinlich auch unterschiedlich, aber das wäre einfach mal spannend.
Ja, wie gehe ich daran? Also ich arbeite vornehmlich im Film- und Serienbereich und da gibt's schon so eine kleine, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Also wenn man für eine Netflix-Serie angefragt wird, zum Beispiel, ich habe für Netflix jetzt ein paar Serien gemacht, dann läuft das meistens über eine Zeitanfrage. Ich habe immer das Gefühl, es ist erstmal gar nicht so wichtig, was es ist, sondern eher nur, dass es eine Netflix-Serie ist. Bei einem Film geht es viel stärker um den Inhalt, viel stärker um die Regie und dann läuft die Kommunikation eher darüber. Ich habe das Gefühl, bei Serien habe ich fast schon öfter erstmal mit der Produktion zu tun und hin und wieder stehe sogar ich, bevor die Regie feststeht, fest, was ich auch interessant finde. Aber das zeigt so ein bisschen, dass die Denke einfach eine andere ist. Sprich, ganz grob gesagt, der Inhalt ist bei einem Film auf einmal wichtiger oder auch die Konstellation mit Regie, während vielleicht bei einer Serie vielleicht sowas wie eine Fertigkeit mehr im Vordergrund steht. Also hat der schon mal Serien gemacht? Kann der in dieser kurzen Zeit das alles gut hinstellen und in der Qualität, die man da so haben will? Aber tatsächlich, Jan, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber natürlich steht auch so ein Drehbuch oft im Fokus. Man will eigentlich oft was lesen und man will eigentlich wissen, wer ist da eigentlich involviert? Was sind das für Leute? Natürlich am besten, wenn man die Leute kennt, weil man weiß dann, dass da was funktionieren wird. Aber oft kennen wir die Leute einfach nicht, mit denen wir arbeiten werden.
Ich finde es ganz interessant. Also die Frage zielt ja darauf hin, so ein bisschen was... Welche Projekte nimmt man sozusagen oder wie? Und ich glaube, das ist dann doch irgendwie gibt viele Indikatoren, die dazukommen und die können auch sich gegenseitig irgendwie ausstechen. Also sagen wir mal so, wenn ich jemanden habe, mit dem ich super gerne zusammenarbeite, aber es gibt jetzt nicht das absolut große Geld dafür, dann ist mir das manchmal lieber, als wo ich schon weiß, das wird vielleicht irgendwie schwieriger im Persönlichen und habe aber dafür das große Geld. Oder
Das Buch Inhalt ist herausragend, ne? Das ist ja auch ein Riesengrund, dann zu sagen, ja, also das möchte ich machen.
Das wäre, ich glaube, das ist sozusagen etwas, wenn ich mich in ein Buch verliebe, dann kann alles andere oft zweitrangig sein. Das habe ich schon tatsächlich erlebt. Und genau, aber es gibt, glaube ich, super viele Dinge, die da so mit reinspielen können.
Das ist spannend, was du gerade ansprichst, weil das ist genau die Frage, wie euer Entscheidungsprozess dann auch ist, zu sagen, ich nehme ein Projekt an oder ich nehme es nicht an, ne? Und auch, ja, ich habe vorher von der intimen Situation gesprochen, in der ihr euch ja automatisch begibt mit diesen anderen Menschen, die zu euch kommen und die auch sehr viel Herzblut in ein Projekt reingesteckt haben, wo ihr bekommt es als erstes so zu Gesicht gewisserweise, ne, was jetzt von der Produktion gekommen ist und müsst jetzt so ein bisschen, fühlt man sich wie beim Henker, gleichzeitig aber auch freut man sich darauf. Henker? Ich rede jetzt aus der Regiesicht, ne, aber das finde ich ganz spannend vielleicht, deswegen finde ich es auch so spannend, wie ihr sagt, okay, wie entscheidet ihr euch für den Brücken, wie wichtig denn auch vielleicht die Frage ist, könnt ihr euch vorstellen, mit dieser Person zusammenzuarbeiten, ne, und dass das euch auch ein wichtiger Punkt ist für euch.
Ja, vor allen Dingen, ich finde es immer super schwierig, das im Vornherein zu klären, weil ich habe jetzt zum Beispiel, ich wurde jetzt angefragt und das ist jetzt so ein ganz klassischer Prozess. Jetzt muss ich mir durchlesen, worum es da geht, die Umstände verstehen und irgendwann werde ich mit der Regie sprechen und dann ist das vielleicht ein Telefonat oder vielleicht trifft man sich. Aber heißt das, dass wir zusammenarbeiten können? Das wissen wir eigentlich noch nicht, ne? Und da muss man sozusagen möglichst viel antizipieren oder auf sein Bauchgefühl hören. Und wenn das einem Ja sagt, dann wahrscheinlich wird das auch klappen. Aber trotzdem klappt es halt hin und wieder dann auch nicht, weil ich sag jetzt mal das Beispiel Kinofilm, da sitzt man ab Minimum vier Monate zusammen, vielleicht auch mal ein Jahr, je nach Projekt, ne, oder noch länger, was auch immer. Das gibt ja verschiedenste Projekte. Und ich habe das Gefühl, je länger man zusammensitzt, vor allen Dingen von Person zu Person, dann muss es halt auch, je besser muss es passen.
Aber hast du nicht auch manchmal den Eindruck, dass es sozusagen wir im Schneideraum die großen Vorteil haben, dass wir das Projekt vor uns haben. Wir haben alles da und können sozusagen eigentlich den Film in den Mittelpunkt stellen und alles ausprobieren und alles zeigen. Und es wird einfach nur über diesen Film diskutiert und man kann es sofort herstellen. Also ich versuche es mal so zu sagen, ich habe mal tatsächlich die Situation erlebt, dass ich zu einem Abschlussfest gegangen bin. Ich hatte schon geschnitten und dann kamen viele vom Team auf mich zu und meinten, boah, wie willst du das denn aushalten mit dieser Regieperson? Wir sind froh, dass wir fertig sind. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, Leute, ich glaube nicht, dass das ein Problem wird, weil der Film steht sozusagen im Zentrum und wir werden darüber, die Person brennt für den Film und das ist sozusagen ein ganz wichtiger Punkt. Wenn das sozusagen gegeben ist und wir uns einig sind in dem Ziel, das Beste aus diesem Film zu machen, ich glaube, dass, ja, wie soll man sagen, schlussendlich ist die Regieperson auch von uns abhängig, dass der beste Film daraus wird. Ohne uns wird es in dieser Phase des Filmes nicht mehr gehen.
Du meinst halt auf die Sache sich konzentrieren, ne? Also weil beide Parteien sozusagen sowieso an dem gleichen interessiert sind, nämlich das Beste draus zu machen, ne? Das meinst du
eben. Genau.
Ja, ich denke nur manchmal, was ist, wenn es halt nicht passt, ne? Also man merkt ja dann so während dem Prozess vielleicht, also das übertriebene Beispiel, eine Person von beiden wäscht sich nicht und man kann einfach nicht zusammen in einem Raum sein mit einer Person, die sich nicht wäscht. Das ist ganz übertrieben, aber ihr versteht den Punkt. Also wenn man sich halt nicht einig ist bei so kleinen Sachen, die finde ich, die wirken dann auf einmal schlimmer, wenn man sehr lange zusammen ist. Also man muss dann doch so eine zwischenmenschliche Ebene haben, die muss halt schon auch da sein, sonst finde ich, zumindest wird es schwierig. Zumindest für einen kurzen Zeitraum kann ich das auch ausblenden vielleicht, aber nicht, wenn es super lange dauert. Deswegen übrigens Serien super, da wechseln Regieblöcke und die Zeit
manche
sind
waschen
nicht so
sich,
lange.
Manche waschen sich nicht.
Die meisten waschen sich, das ist schon mal gut. Bei Filmen sieht das anders aus.
Ich hänge noch bei der Analogie. Nee, finde ich einen guten Gedanken. Also genau, ich glaube, und wie du sagst, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich, trotzdem. Ich frage mich gerade nämlich auch, wer brennt jetzt nicht für seinen Film? Also wenn es jetzt um Spielfilme geht, ne, die man vielleicht auch selber aus eigener Tasche zum Teil bezahlt hat oder welche Gelder man auch immer zusammengekratzt hat, um das umzusetzen und dann setzt man sich in den Schnittraum, dann brennt man ja schon dafür. Ich hätte eher die Sorge, dass man halt in diesen... Das Übliche ist ja Kill Your Darlings, ne? Also wo man halt vielleicht als Regieperson vielleicht einen ganz anderen Blick darauf hatte, auf Shots, die man gemacht hat, wo ihr vielleicht natürlich super, deswegen ist es ja super, diese Zusammenarbeit, weil ihr eben frisch drauf guckt und gar nicht ihr seid gar nicht so biased, wenn man so möchte, wieder mit diesem Material und könnt halt frisch drauf gucken. Aber da sehe ich dann auch wieder manchmal die Schwierigkeit. Hattet ihr sowas mal, dass dann halt jemand so voll sehr fest an vielleicht zum Beispiel einer speziellen Szene hängt und sagt so, okay, die muss so drin sein und ihr habt aber auf jeden Fall eine andere Vorstellung einfach von dieser Situation vielleicht?
Ich muss da wieder sagen, ich glaube, wir haben, auch da haben wir den großen Vorteil, dass wir nicht mehr an einem Schneidetisch arbeiten, wie ne, wir mit Barbara drüber gesprochen haben, die gesagt hat, ich musste viel kämpfen, man hat viel diskutiert, über jeden Schnitt musste viel diskutiert werden. Heute kann man immer sagen, lass es uns doch mal ausprobieren. Lass doch mal gucken. Ne? Und diese Diskussion, das heißt ja nicht, dass es sozusagen ausprobiert wird. Und es kann ja trotzdem auch nur weil man es ausprobiert, heißt das ja nicht, dass jemand auch sieht, dass es vielleicht besser ist. Ne? Die Vision kann ja trotzdem immer noch drüber liegen und es heißen, es geht nicht. Aber das ist ja schon etwas, ich glaube, dieses Ausprobieren ist etwas, was uns im Schneideraum viel Möglichkeiten gibt am Set, die Zusammenarbeit zwischen Regie und Kamera zum Beispiel, finde ich viel schwieriger, weil man sich auf einer anderen Ebene dieselbe Vision erarbeiten muss und wir können es alles irgendwie sehen. Ich überlege gerade an einem Beispiel, wo ich das mal hatte, dass ich an der Vision scheitern konnte.
Ja, man unterstützt ja, ne? Also wir sind ja Partner in erster Linie und wollen ja gar nicht die Vision. Unsere Vision dem Film aufdrücken, sondern wir unterstützen die Vision und versuchen alles, damit diese Vision erhalten bleibt oder umgesetzt wird. Und Du hast das gerade eben gesagt, das Set, das erleben wir ja gar nicht. Das heißt, wir sehen das Material einfach, das vom Set kommt und haben einfach auch eine ganz andere Sichtweise darauf. Unser Beispiel ist immer, wir spüren nicht die Strapazen, die der Regisseur gespürt hat am Drehtag. Wir können das ganz neutral uns anschauen. Mhm. Und während die Regie vielleicht sagt, das muss unbedingt drin sein, weil, mein Gott, haben wir da lang dran gearbeitet und wir gucken uns das an, fragen, warum eigentlich muss das drin sein? Es erzählt ja gar nicht das, was du erzählen wolltest. Mhm. Ist das nicht viel besser, wenn wir das rauslassen? Und in so einer Diskussion kann das dann auch sein, dass so Lieblingsszenen auch tatsächlich in der Diskussion auch einfach nicht so wie gedacht dann Einzug finden in den Film. Mhm. Ja, also Partnerschaft, so würde ich sagen, das ist wichtig.
Wie schnell findest du die Vision des Gegenübers heraus, Rainer? Wie fühlt sich das für dich an?
Das sind zwei Fragen.
Und wie schaffst du das?
Ja, tatsächlich. Also man kann ja auch über Konflikte da reden, weil manchmal denkt man ja auch, nee, das ist jetzt ein falscher Weg, den du da jetzt einschlagen wirst. Ne? Und man denkt auch manchmal, also das kann auch, also mir passiert das zumindest, dass ich dann denke, nee, ich weiß jetzt besser, wie das geht. Mhm. Und da muss man natürlich auch immer sich seiner Position klar werden, dass das eben eine unterstützende ist, eine super kreative, vielleicht auch, ja, ich würde auch sagen, auf Augenhöhe. Aber schlussendlich ist das Spiel so, dass es halt dann doch eine Regie gibt, die Vision hat. Oder bei einer Serie ist es ganz klar der Showrunner, der weiß, worum es da geht. Ich kann eine Folge noch so gut schneiden. Am Schluss geht es nicht um die Folge, es geht um die Staffel. Es geht um, was der Gesamtbogen will. Und dann muss man sich dieser Vision unterordnen. Das ist einfach dann die Spielregel.
Aber das, wo ich, was jetzt so ein bisschen meine Frage war, wann wie ist deine Herangehensweise, um die Vision herauszukitzeln, das zu erfahren? Also ist das sozusagen etwas, was du schon im vorherigen Prozess, also im Gespräch über das Drehbuch?
Ja, also oder ich frage oft, was willst du erzählen? Also ich will quasi rausfinden, was eigentlich der Punkt ist, worum es geht. Und den versuche ich mir dann zu erhalten oder zu nachzuvollziehen. Ich finde das besonders beim Dokumentarfilm wichtig, weil da einfach noch nicht so ausformuliert ist in Buchform, wie es jetzt beim fiktionalen Film ist, was wir ja vor allen Dingen machen, worum es geht. Und da ist es, finde ich, fast noch wichtiger. Was willst du denn eigentlich? Und das kann sich aber tatsächlich beim Dokumentarfilm auch viel mehr verändern, finde ich, im Prozess, als beim fiktionalen Film. Aber das herauszufinden, finde ich, ganz wichtig. Und ich glaube, viele Partnerschaften entzweien sich auch genau deswegen, weil vielleicht der eine andere Vision verfolgt als die andere Partei. Und deswegen finde ich, ist es schon wichtig, dass man da irgendwie zusammenpasst. Also es bringt halt nichts, wenn man in falsche Richtung geht. Ne?
Ja. Ich hatte auch als Gedanken auch aufgeschrieben gehabt, was ist euch lieber, eine Regieperson, die mit einer starken Vision kommt, oder eine Person, die halt wirklich sagt, erstmal einfach ausprobieren, ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht. Bleiben wir mal beim Spielfilm, Serie vielleicht, bleiben wir beim Spielfilm, beim Dokumentarfilm, wie du schon sagtest, sehe ich das auch eher, ist ja ein Teil des Weges, ja ganz oft, ist ja schon überhaupt eine Frage, warum man schon ein Drehbuch immer festhaben muss, bevor man einen Dokumentarfilm fertig macht. Aber deswegen bleiben wir beim Spielfilm. Und was ist euch da lieber? Oder gibt es da vielleicht auch Positivbeispiele für den einen oder den anderen?
Ich glaube, es gibt Beispiele für beides. Ja, also es ist, ich habe es einmal erlebt, dass wirklich sozusagen schon in den ersten Mustern, die ich bekam, ich mich gefragt habe, wieso alles immer da war. Und gar kein Fokus, also ich konnte die Muster sozusagen gar nicht lesen danach, was anscheinend hier fokussiert werden soll. Das ist eigentlich nämlich, ich habe den Eindruck, wenn ich Muster kriege, meistens erkenne ich schon, da ist irgendwie ein Fokus, ich kann das schon.
Die Intention
verstehen. Und da hatte ich wirklich den Eindruck, das ist nicht so. Und das hat sich interessanterweise über den gesamten Film hingezogen, bis wir dann zusammensaßen und dann wurde klar, okay, das ist die Idee, dass wir jetzt im Schneideraum sozusagen noch alles da haben und alle Möglichkeiten haben. Da war eine gewisse Problematik in der Kommunikation. Da wäre es sehr wichtig gewesen, das vorher mal fallen zu lassen. Dann wäre man auch, ich glaube, wenn man drüber gesprochen hat, gibt es alle Varianten, auch die klare Vision. Solange sie...
Was ist dir lieber, Jan?
Der Mittelweg ist mir am liebsten.
schöne diplomatische Antwort.
Ich finde interessant, dass bei Serien sehr oft diese, ich weiß noch nicht, was die Vision ist, so wird gedreht. Also man kann ja, ich sage jetzt mal so ein Tischgespräch, Abendessen, man kann ja sagen, ich bleibe einfach auf dem Protagonisten mit der Kamera und nur das filme ich. Oder man kann sagen, ich nehme alle anderen 12 Gesprächspartner, also alle anderen PartnerInnen, die da quasi am Tisch sitzen, auch auf und dann mache ich auch noch eine Totale vom Tisch und das Haus nehme ich auch noch auf von Weitem und die Katze, die da vorbeiläuft. Und dann können wir entscheiden im Schnitt, worauf fokussiere ich. Ne? Ich glaube, das hat oft damit zu tun, dass tatsächlich die Vision nicht da ist oder vielleicht auch so ein Respekt vor, ja, was will eigentlich der Showrunner genau und lass uns das mal alles aufnehmen. Mir kommt das aber vor, dass beim Film oder beim Kinofilm die Vision zumindest klarer ist. Aber es kann natürlich auch ein Konzept sein, dass man sagt, man improvisiert und nimmt einfach auf und findet einfach das später. Das, was du vorhin meintest, ne, der Film wird dreimal gemacht. Das, man kann den Fokus auch viel mehr in den Schneideraum legen und sagen, beim Dokumentarfilm zum Beispiel, wir schreiben den jetzt erst in der Montage. Da findet erst das Buch sozusagen, die Bucharbeit statt. Ne? Und das geht beim Improfilm ja ähnlich. Da findet auch sehr, sehr, sehr viel Bucharbeit dann erst bei uns statt.
Das stimmt.
Bist du zufrieden eigentlich mit unseren Antworten, Eugene? Nee,
gar nicht. Und schrecklich. Also es ist halt, ich komme nicht dahin, wo ich hin möchte mit euch.
Mist.
Wir brauchen mehr Zeit.
Okay, wir antworten schneller.
Oh, es ist, genau, nee, alles gut. Ist genau, also ich glaube, es ist ein lockeres Gespräch genau darüber. Deswegen, und ich finde es auch ganz spannend. Wie gesagt, deswegen sage ich ja eure Arbeitsweise. Und es ist ja manchmal nicht klar. Also deswegen habe ich ja auch gefragt. Und ich glaube, am Ende läuft es darauf hinaus, dass man sagt, okay, die klare Vision oder eben das erstmal ausprobieren. Man kann ja auch einen Mittelweg finden. Ne, es ist ja, es heißt ja nicht, dass es heißt, okay, ich habe eine klare Vision, deswegen bist du nur noch, als Editor bist du noch meine Hand, die das umsetzt, ne, aber ich höre nicht mehr auf dich. Und ich glaube auch, ich bin nochmal einen Schritt zurückgegangen zu deiner Antwort, Rainer. Ich glaube, es gibt ja auch trotzdem Entscheidungen, die zum einen handwerkliche Entscheidungen sind und es gibt auch visionäre Entscheidungen oder, ne, also so dieses, oder künstlerische Entscheidungen, nennen wir das so, ne, wo man halt einfach ein Gefühl hat, das passt besser für das, was wir erzählen wollen. Und dann gibt's halt diese handwerklichen Entscheidungen, wo es vielleicht anders nicht funktioniert, wo ihr vielleicht dann aber auch sagen müsst, okay, wir müssen das jetzt so umsetzen, auch wenn vielleicht die andere Seite denkt so, naja, ist jetzt schade, weil eigentlich hätte ich es gerne anders gesehen. Und wie kommuniziert ihr sowas? Wenn so eine Situation, oder passiert so eine Situation, vielleicht ist es jetzt, ne, aber wie kommuniziert man das dann und sagt, hey, so müssen wir das halt machen, weil einfach anders es nicht geht. Mit dem Material, was ich habe?
Ja, es ist eine schwierige Frage. Also mir fallen verschiedene Sachen ein. Ich sag jetzt mal, was ganz Blödes ist, zum Beispiel hat mal eine Regie bei mir den Film nach dem Picture-Log, also nachdem der Film fertig war und dann in die Weiterbearbeitung gehen sollte, nämlich das Grading und die Mischung, nochmal den Film geöffnet, wollte nochmal ran und hat das auch selbst vollzogen. Und dann waren auf einmal so kleine Schnittfehlerchen drin, wo ich dann vorsichtig sein musste, weil ich hatte die Intention verstanden und das konnte man auch schon so machen, aber musste dann aufpassen, genau wie ich sowas kommuniziere. Oder was anderes, was mir jetzt einfällt, tatsächlich gibt's Regeln, aber Regeln, die müssen ja nicht unbedingt genauso umgesetzt werden. Also auch wieder was Doofes, man spricht bei uns oft von Blickachsen. Wenn eine Person links aus dem Bild schaut, dann soll im Umschnitt die andere Person dann rechts aus dem Bild schauen, damit die sich dann quasi auf so einer imaginären Achse treffen. Das muss man aber nicht machen. Und ich finde, jeder Film ist anders und man muss sich da jedes Mal neu versuchen anzunähern. Und so meine Regel ist einfach da, konstruktiv zu bleiben und quasi durch, ich sag mal, logisch in der Argumentation, damit sich die Regie da auf etwas verlassen kann. Und wenn ich zu sehr bauchig aus dem Bauch heraus argumentiere, dann ist das, glaube ich, nicht immer zielführend, zumindest für den Partner Regie.
Und ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch ganz oft einfach mal warten. Man muss eine Entscheidung nicht immer sofort, ne? Also wenn ich glaube, dass etwas besser so und so gemacht wird, dann sage ich es manchmal. wenn die Gegenperson noch nicht davon überzeugt ist, dann muss man manchmal auch einfach nur warten, weil dann, wenn ein Gedanke schon mal gesetzt ist, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sozusagen, das hat ja auch was mit Respekt zu tun, ne? Wenn wir eine Vision haben, muss man auch einfach nochmal gucken, vielleicht kommen wir an einer anderen Stelle, plötzlich fällt der Person das dann auf, dass es wahrscheinlich so besser ist, aber sie hingen noch an etwas. Das sind Dinge, ich glaube, da das ist ja auch das, wo wir immer drum kämpfen, dass wir mehr Zeit brauchen. Mhm. Und ich glaube, ich will dir jetzt da nicht so reingrätschen, aber es könnte, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass es ja nicht immer nur ein Zweierteam bleibt. Ne? Wir beginnen zwar oft, dass es Editor oder Editorin und Regie oder Regisseur oder Regisseurin ist, aber das wird sicher, irgendwann wird der Schneideraum ja auch noch für Produzenten, Redakteure etc. geöffnet. Und das ist dann, glaube ich, auch oft ein Moment, wo dann mitunter schon mal demokratische Prozesse einsetzen. Manchmal ist das gut, manchmal ist das nicht gut. Und auch manchmal kommen dann die Situationen, die absolut nicht mehr demokratisch sind. Es ist, aber das ist wirklich ein super spannender Moment, finde ich, wenn man dann diesen Schritt aufmacht und sagt, so jetzt kommen noch mehr Leute, noch mehr Meinungen dazu.
Ja, oft habe ich das Gefühl, dass wir auch zwischen Produktion und Regie vermitteln oder kommunizieren, weil sich dann auch auf einmal so Fronten abbilden. Also die Regie will das, die Produktion aber nur das. Mhm. Und dann sprechen die auf einmal nicht mehr vernünftig oder direkt zusammen. Und dann ist auf einmal viel einfacher, über uns zu kommunizieren. Und wir können viel besser filtern. Wir verstehen beide Seiten auf einmal. Und versuchen daraus dann quasi als vermittelnde Person, vielleicht auch ein bisschen in der leitenden Funktion, wir können das dann auch ein bisschen steuern, da drüber zu sprechen. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel jetzt ein Projekt, wo es ganz klar darum ging, dass die Produktion gerne den Film anders anfangen lassen wollte als die Regie. Man muss ja letzten Endes, das ist kein demokratischer Prozess mehr, so ein Film, sondern man muss sich ja für was entscheiden. Und am besten halt für eine Vision auch, ne? Und das kann man ja nicht in einer, ja, lass doch beides da reinmachen, das geht ja nicht. Ne? Also man muss dann in irgendeiner Form das hinkriegen.
Rainer, dann sag mal bitte Jan, dass über euch mit den anderen reden, deswegen komme ich auf diesen Witz. ist nicht angekommen, wenn man Witze erklären muss, funktioniert das nicht schlecht. Super Gag. Was hilft euch denn besonders bei der Arbeit mit RegisseurInnen? Und danach werde ich gleich die Gegenfrage stellen. Also ihr könnt beides gleich überlegen, was sind so No-Gos in der Zusammenarbeit, wo ihr merkt, es ist hinderlich für eben das Projekt am Ende. Also erstmal eben die Frage, wo habt ihr vielleicht auch in eurer Erfahrung gemerkt, diese Arbeit war besonders gut, weil XYZ gewesen ist?
Ich würde darauf zurückkommen, wenn man gut zusammenpasst, weil dann zieht man am selben Strang und wenn man dann auch noch so eine gewisse Kritikfähigkeit hat, dass man nicht so komplett in sich in eine Richtung verfranst, die vielleicht man nur selbst gut findet oder in dem Fall das Pärchen, dann finde ich es einfach großartig. Also wenn man sozusagen eine gute Zeit hat und ganz Tolles dann erreicht dadurch, da würde ich sagen, da funktioniert dieses Verhältnis richtig gut. Natürlich, wenn dann das Projekt auch noch dazu ein ganz großes ist, dann ja genau. Also wenn alle Faktoren so ineinander greifen. Aber ich habe das Gefühl, es muss dieser Raum, wo wir arbeiten, der Schneideraum, wenn da die gute Stimmung da ist, dann ist das schon mal hilfreich für so ein Projekt.
Bevor du antwortest, Jan, ich hätte noch eine Frage. Hattest du, Rainer, eine Situation, wo du gedacht hast, boah, also das Material, also du hast das Drehbuch gelesen, das war top. Der Kollege, mit dem du zusammenarbeiten wolltest, das war top. Und dann kriegst du das Material und denkst so, huh.
Ja, ständig. Aber das gehört auch zu unserem Job. Also unser Job ist ja nicht, das Material zu bekommen und dann zu sagen, was ist das denn für ein Schrott? Mhm. Weil unsere Arbeit ist, das meinte ich vorhin mit, man weiß ja oft nicht, was das für Ausgangsmaterial ist. Unser Job ist, daraus etwas zu machen. Und zwar das Beste, was geht. Mhm. Ne? Also Beispiel, der Schauspieler funktioniert nicht. Oder das Buch hat logische Probleme. Oder es fehlt uns eine ganze Szene. Wo ist die? Weil die wurde einfach, da wurde nie dran gedacht, dass man die doch realisieren sollte. Und das heißt, wir sind dann dafür da, dass versuchen, da das Beste eben draus zu machen. Und das ist für mich eher ein eine Herausforderung und ich freue mich dann eher drauf, sowas zu machen. Natürlich ist das schön, wenn alles klappt, völlig klar, und alles ganz direkt großartig wird. Aber wenn das Material eben noch nicht das ist, dann ja, kein Problem. Also, ne, ist ein Problem, aber wir versuchen das und ich umarme sozusagen lieber so einen Prozess, als zu sagen, nee, also dieses Material schneide ich nicht. Das bringt ja nichts, weil am Schluss muss es ja trotzdem in den Film.
Das ist eine schöne Einstellung auf jeden Fall. Und es wär auch krass, wenn du in dem Moment dann sagst, nee, das fasse ich nicht mehr an. Sorry. Pech gehabt, Leute.
Ja, also, aber Jan, du kennst das ja auch. Man kann natürlich fluchen, ne? Man kann natürlich sagen, warum spielst du denn jetzt so? Das ist falsch betont und nee, die Szene hätte ganz anders gedreht werden müssen. Das kann man natürlich sagen. Aber
ich finde, das, was ich auch gesagt hätte, was wichtig ist für einen guten Schneideraum, ist einfach eine Professionalität. Ich glaube, die fasst das so ein bisschen zusammen, dass man zwar emotional an das rangeht und auch, ne, das ist nun mal ein emotionaler Job, aber wenn etwas nicht hundertprozentig so ist, wie man es jetzt irgendwie gedacht hat, dass es das am besten ist, ist es sozusagen, kann man das auch einfach professionell nehmen und sagen, so ist es nun mal. Und dann glaube ich, ist total wichtig zu streiten über den Film an die Stellen und wirklich wichtig zu sagen, was einem wichtig, man muss alles gesagt haben, was man wichtig findet, aber sobald man aus dem Schneideraum raus ist, muss das sozusagen, glaube ich, muss man es verkraften können. Und dann muss man es auch loslassen können. Das ist eine Schule gewesen für mich.
Dass man professionell bleibt. Weil ich erlebe, aber du erlebst das ja dann auch, ne? Dass es sehr viel Unprofessionelles gibt. Also, dass eine Produktion dann auf einmal schimpft über die Regie und sagt, das ist falsch inszeniert, dass es hätte so und so sein müssen. Und genau, man muss dann professionell bleiben und zuhören und sagen, ja, aber vielleicht hat das Schauspiel an dem Tag nicht funktioniert. Vielleicht war es einfach sehr schwierig, da zu drehen, die Umstände. Okay, vielleicht war es auch ein schlechter Tag von der Regie, was auch immer, ne? Egal, das Material ist da, ne? Wir arbeiten jetzt damit. Das ist das Professionelle, was man sich da erhalten muss unbedingt.
Ja, das ist spannend. Und wenn wir jetzt die gegenteilige Seite gehen und sagen No-Gos, wo ihr einfach auch aus der Erfahrung gemerkt habt, so, boah, das hat wirklich extrem behindert einfach. Eine Situation, wo ich denke, ich habe jetzt schon krasse Sachen, glaube ich, auch ich glaube, es ist eine Situation, wenn du jetzt als Editor zwischen Produktion und Regie sitzt, ist, glaube ich, auch schon eine Herausforderung, das zu meistern, auch wenn du gerade das, was du gerade genannt hast, Rainer, zum Beispiel, der eine redet schlecht über den anderen bei euch, ne, und die sitzt halt theoretisch mit beiden da. Das ist, glaube ich, auch eine nicht so einfache Situation, die man meistern muss, wenn ich das so verblümt versuche zu umschreiben. Gibt es denn irgendwie Situationen auch vielleicht, die ihr erlebt habt, wo ihr denkt so, also ihr habt bestimmt trotzdem das Beste draus gemacht, aber es ist trotzdem etwas Behinderndes für das Ergebnis am Ende?
Ja, also ich kann auch mich an Situationen erinnern, die dann auch nicht gelöst werden, ne? Und die dann auch mal enden in eine Entscheidung zum Beispiel, die sein kann, die Produktion ist nicht zufrieden mit was da geschnitten wurde, und das kann dann auch mal sein, dass dann ein Schuldiger oder eine Schuldige gesucht wird. Mir ist das zum Beispiel mal passiert, und dann wurde ich ausgetauscht. Das ist mir zum Beispiel mal zu Anfang meiner Karriere passiert. Das kann dann auch sein, dass man einfach diesen Job nicht weitermachen kann, aus welchen Gründen auch immer. In der Analyse habe ich dann festgestellt, das Projekt hatte von Anfang an Probleme. Da hat die Produktion nicht der Regie vertraut. Das waren beides, war eine Debütproduktion, ein Debütregisseur. Und dann wird jemand, ein Schuldiger eben gesucht, ne? Und man könnte das auch so verstehen als Warnschuss an die Regie. Hey, hör mal, jetzt machst du aber das, was ich mache. Guck mal, wir können nämlich was. Wir tauschen jetzt deinen Editor aus. Ich habe jetzt schon wieder deine Frage vergessen, aber das ging darum, wann das vielleicht, was vielleicht ein No-Go ist, ne? Was nicht gut ist.
Genau. Mhm. Situationen oder eben der Umgang, der am Ende das, was wir gemeinsam erreichen wollen, ne, einen guten Film zu machen, vielleicht eher, also dem Ganzen hinderlich entgegensteht. Natürlich jetzt in dem Fall von der anderen Seite, ne, was ihr einfach gemerkt habt, was dann manchmal gekommen ist. Mhm.
Aber ich glaube, ich will ganz kurz zu dem Thema noch sagen, ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr viele Menschen aus dem Schneideraum, EditorInnen erlebt haben, dieses Austauschen. Ich glaube, das ist etwas, was wirklich der Worst Case ist und der ist, schwebt ja doch irgendwie immer überall. Dass das plötzlich passiert. Und das ist ja eher ein, und jetzt kommen wir darauf, was No-Go im Schneideraum
ist. Tauscht keine Editorinnen aus.
Das ist der allerwichtigste Punkt.
Gute
das
Regel.
Ist schon mal gut.
Danke, Eugene.
dass man wirklich irgendwie plötzlich es persönlich nimmt. Und das ist nämlich dann das Gegenteil von dem, was wir eben gesagt haben, es professionell zu nehmen. Man darf es auf keinen Fall plötzlich alles persönlich nehmen. Und da ist, glaube ich, das ist mir schon ein-, zweimal passiert, dass ich dachte so, okay, das ist jetzt der Grund, warum etwas eskaliert, weil alles persönlich genommen wurde.
Ja, wir haben ja mit Alex Berner gesprochen. Das ist ein Editor, der die großen Filme geschnitten hat in Deutschland. Cloud Atlas, der Bader-Meinhof-Komplex, Jupiter Ascending in Hollywood und so. Also der hat die großen Sachen gemacht und er meinte zu uns, er hat gelernt in seiner Karriere jeden Schnitt begründen zu können. Also er sagt, das sind keine reinen Bauchentscheidungen, sondern er weiß, warum er was gemacht hat. Und das meint er, das, was du jetzt gerade meintest, Jan, dass man begründen kann, was man macht. Und wenn dann jemand sagt, hey, warum hast du das so geschnitten? Was ist das denn für ein Unsinn? Warum? Ne? Dass man das begründen kann und sagen kann, ja, ich aus dem und dem und dem Grund. Ich habe da mir Sachen überlegt und die sind logisch. Und das ist nicht, weil ich wollte, weil dann wäre man angreifbar persönlich. Und dann kann man sozusagen dieses neutrale Element, das Professionelle, wie wir es vorhin genannt haben, da beibehalten. Aber dieses persönliche Angehen, das wäre tatsächlich, genau, wäre ein No-Go.
Das ist spannend, ja. Ich überlege gerade, weil das ist ja eigentlich sogar in allen Bereichen eigentlich ein ganz wichtiger Tipp, ne? Weil du, beim Drehbuch sagt man ja selber auch, dass man eigentlich soll ja jede Szene soll irgendeinen Bewandtnis für die Geschichte haben, was ja theoretisch genau das aussagt, was du gerade sagst, ne? Dass du jetzt nicht einfach nur drauf losschreibst und sagst, ja, irgendwie hab ich mal die Szene mit reingenommen, mal gucken, sondern dass du sagen kannst, ja, die hat eine Bewandtnis, die muss da sein und genauso gilt auch der Schnitt, der muss halt da sein, sonst funktioniert das und das nicht und deswegen ist er drin und da gebe ich dir recht, das sorgt dafür, dass man halt nicht mehr auf so einer Gefühlsebene argumentiert, sondern wirklich irgendwie was Handfesteres hat, wo man arbeitet.
Und wir hatten es vorhin, glaube ich, gesagt, das ist was Emotionales und da gehen die Gefühle, die gehen nach oben. Also wenn man, ich habe jetzt ein Projekt gehabt, wo die Regie sehr gekämpft hat für den Film, weil das ein sehr persönliches Thema war. Und dann will man das natürlich unterstützen, aber da kommt dann eben was Persönliches dazu. Und man muss dieses Persönliche, zumindest in der Diskussion, und wenn es dann so, wenn dann so Konfliktlinien sich aufzeigen, da muss man irgendwie versuchen, sachlich bleiben zu können. Sonst hat man keine Möglichkeit mehr, PartnerInnen zu sein. Also man möchte ja, man muss ja hier weiter am gleichen Strang ziehen.
Das ist schön gesagt. Ich würde einen kleinen Sprung machen, bevor unsere Zeit rum ist, Nein, wir haben noch ein bisschen. Und einfach mal euch nochmal fragen wollen, wenn ihr jetzt, wir hatten kurz am Anfang darüber gesprochen, wie ihr an Projekte herangeht, jetzt bekommt ihr das Material. Ich meine, wie fangt ihr mit einem Rohschnitt an? Was ist da so der Start für euch, wo ihr sagt so, okay.
Oh, das war ein harter Themenschnitt.
Ja, ich weiß, aber ich glaube, wir sind beim anderen auch am Ende. Okay. Ich glaube, so viel, also ihr habt ja eigentlich, also ich habe eine Frage, die ich noch ganz zum Schluss dazu stellen würde, ist halt eben jetzt so ganz konkret, was sind Tipps von euch, ne, für die gute Zusammenarbeit. Aber ich habe kurz überlegt, weil das wäre vielleicht nochmal ganz spannend, was jetzt, um das nochmal abzudecken. Ich weiß, ein harter Schnitt, vielleicht, wenn es euch zu hart ist, sagt gern Bescheid.
Wir lieben gute Schnitte.
Das ist ein schöner Spruch, den muss ich mir merken. Schreiben wir unter Rainer als Zitat, wir lieben gute Schnitte.
Bitte nicht.
Oh, Editing is our life.
Soll ich mal auf die Frage einfach antworten, um da mal weiterzugehen? Also man braucht immer am Anfang die Totale. Das ist schon mal klar, wir schneiden als erstes die Totale.
Das war so ein kleiner Schnittgag von Jan.
Ich wollte es, ja.
Aber also, du meintest, Beispiele. Also die Frage ist, was wir so machen, wenn wir so einen ersten Schnitt,
also ersten,
wie das genau so läuft. Ja, viele wissen ja zum Beispiel nicht, dass wir während des Drehs bereits beginnen zu schneiden und wir bekommen dann immer die Frage gestellt, die Dailies. Ja, wie die Regie dreht und ihr schneidet dann alleine. Mhm. Naja, ja. Und das ist ja auch gerade das Tolle, weil wir eben uns als Partnerin verstehen und wir etwas neutral uns anschauen können, was ich vorhin schon meinte, und wir sozusagen eine erste Version des Films bauen, aus unserer Sicht, den sogenannten Editor's Cut, könnte man sagen. Und das ist interessant für eine Regie, weil natürlich könnte man auch warten, bis die Regie da ist und dann schneidet man das zusammen. Aber erstmal dauert das länger und zweitens nimmt man sich das andere Augenpaar, weil wir sehen Dinge anders. Und das ist erstmal interessant. Wenn die Regie sagt, das ist komplett falsch, dann kann man das ja auch immer noch dann in diesem Sinne weiter bearbeiten. Aber das ist so unser Prozess erstmal. Das heißt, wir sind da ganz autark und schneiden natürlich erstmal die Totale, völlig klar. Aber wir interpretieren das Material und nehmen das, was wir denken, was für die Geschichte am besten ist.
Und schneidet ihr Szene für Szene oder schneidet ihr oder springt ihr in der Geschichte?
Üblicherweise ist das, was an dem Tag kommt, wird erstmal grundlegend hingelegt. Also das ist sozusagen, ich glaube, das ist schon ein Ding, was auch jeder wieder anders macht. Aber mir ist es schon recht wichtig, dass es alles einmal hingelegt worden ist und dann, dass ich am nächsten Tag dann weitergehen kann. Aber dass es noch sehr, sehr frei ist. Also es noch klar ist, dass da noch viel zu tun ist.
Und es ist klar, dass die nicht chronologisch drehen können, weil man versucht erstmal das zu drehen, was an dem Drehort, da wo sich das Team befindet, das wird natürlich gedreht. Im Fall von einer Serie bedeutet das, dass, ich sag mal das blöde Beispiel, Tatort, Soko, was auch immer, wenn die halt am Verhörraum sind, dann werden die jetzt erstmal tausende Verhörszenen drehen, die dann für jede Folge dann dann da benutzt werden. Und genau, das heißt, wir arbeiten unchronologisch und wie du jetzt gerade schon so schön sagtest, wir legen das dann hin. Wir haben dann so eine Timeline, die sich dann mehr und mehr füllt und dann überprüft man das, was man da in der Timeline hat und kann sich das auch anschauen. Irgendwann hat man dann auf einmal Teile, die funktionieren und irgendwann ist dann auch wirklich alles gedreht und man hat diesen ersten Cut des Films, der Serie.
Und wann habt ihr das Gefühl, dass ihr durch seid, meine ich in dem Sinne von, ihr habt Gefühl, dass der Film steht. Man kann ja immer weiterarbeiten. Man kann, klar, es gibt eine Deadline, das ist ein Punkt, klar, da kann man nicht mehr weiterarbeiten. Aber sonst grundsätzlich gesehen, wo ihr sagt, okay, jetzt fühlt sich's für mich rund an, gibt es da irgendwie Momente, wo ihr merkt so, wow, jetzt habe ich diesen Punkt erreicht. Ist es jetzt in dem Fall egal, ob jetzt der Partner oder die Partnerinnen sich dann umentscheiden und sagen, wir wollen jetzt am Anfang was anderes haben, aber wie gibt es diesen Moment bei euch und wie sieht der bei euch aus?
Den gibt es aber nicht, also ja, maximal am Ende, wirklich spät. Also das ist ja nicht ein Moment, der eintreten könnte im Rohschnitt. Also bevor
Ist mir bewusst.
Das ist etwas, wo ich jetzt sagen würde, wenn du irgendwann das Gefühl hast, alle Optionen durchdacht zu haben, weiß ich nicht, hatte ich das schon mal? Ich glaube.
Also was ich oft habe, ist, dass das nicht funktioniert, ne? Und man weiß, Mist. Und irgendwann muss es halt diesen Moment schon machen. Also es muss schon so einen Klick geben, dass man weiß, ah, jetzt haben wir was geschafft. Jetzt geht auf einmal was. Jetzt entsteht was, was vorher nicht entstanden ist. Und dahin muss man arbeiten. Ich habe vor kurzem Eddie Hamilton zugehört, das ist der die Mission Impossible Filme schneidet. Und der hat den, wie heißt der Film mit Tom Cruise, der andere große, der
Top
mit dem
Gun?
Top Gun, so, Top Gun hat er geschnitten. Und der meinte tatsächlich, die haben, ich glaube, einen Schnittprozess von 2 Jahren gehabt und die haben erst im letzten Monat den Film gefunden. Irgend sowas hat er gesagt, wo ich da auch erstaunt war, wie so spät erst. Erst da hat es für die dann funktioniert, erst Klick dann hat es Klick gemacht und der Film ist geflowt. Also man spürt das, ne? Und das muss man halt versuchen zu erreichen. Und wenn zum Beispiel eine Regie, da wäre zum Beispiel wieder so eine gute Partnerschaft, wenn die das auch spürt und weiß, ah, das ist es noch nicht, dann ist es gut. Aber wenn es passiert auch mal, dass eine Regie einfach sehr schnell zufrieden ist. Und das ist dann blöd. Weil dann muss man selbst sagen, nee, das ist es noch nicht. Das geht noch in eine Richtung und dann wird's auch besser.
Also das, was Rainer angesprochen hat, ist für mich was sehr Wichtiges. Oft, manchmal hat es schon mal Klick gemacht und jemand anderes bringt dich aber drauf, ja, aber der Klick war noch nicht laut genug oder noch nicht klar genug. Da ist noch, ich sehe da noch mehr. Ich, ne, und lass uns da nochmal drüber nachdenken. Manchmal ist es auch vom Tag zu Tag unterschiedlich. Dann denkt man, jetzt hat man es geschafft, guckt es sich am nächsten Tag an und denkt so, okay, dann gehen wir nochmal neu ran. Also das sind ja wirklich Prozesse, die sich doch immer wieder neu starten.
Jetzt verstehe ich. Rainer, du hattest etwas über das Thema Zeit bei und die Wichtigkeit von Zeit bei der Arbeit vom Schnitt gesprochen. Du hattest auch von dem Editor von Top Gun gesprochen und dass sie einfach zum Beispiel 2 Jahre zum Beispiel an dem Projekt gesessen haben, bevor sie überhaupt an den Punkt gekommen sind, wo die gedacht haben, okay, jetzt kommen wir langsam zum Ziel, wo wir hinwollen. Und ich habe immer das Gefühl in unserer Branche, besonders in Deutschland, dass Zeit ein sehr, sehr rares Gut ist. Nimmst du das auch wahr in dem Department Schnitt? Und vielleicht kann man dazu mal vielleicht noch mal genauer eingehen, warum das so wichtig ist für den Bereich.
Ja, das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen, weil ich schreibe mir tatsächlich immer auf, wie viel Schnittzeit habe ich denn eigentlich so von Projekt zu Projekt. Weil ich bin überzeugt, ich glaube, da würde mir Jan auch beipflichten, dass man sieht, wie viel Zeitbudget, danke, Zeitbudget in einem Projekt drin steckt. Also man sieht einfach, wenn was mit Zeit geschnitten wird. Natürlich muss es gut gemacht sein und so. Aber das sieht man einfach. Ein Beispiel, als Netflix nach Deutschland kam, das hat tatsächlich was getan mit der deutschen Filmlandschaft. Also nicht nur, dass die mehr Drehzeit hatten und das mit mehr Aufwand in Szene setzen konnten. Wir haben das auch an den Schnittzeitraumen gemerkt. Endlich erkennt jemand, dass man eben auch Zeit braucht, um etwas dann tatsächlich gut zu machen. Es gibt ja in Deutschland dieses Genre Vorabendserie. Das ist für mich immer das Negativbeispiel, was Schnittzeit angeht. Da ist quasi jeder Drehtag mehr oder weniger ein Schnitttag. Und dann ist das Gefühl, 2 Tage später nach dem Dreh auch schon soweit, alles der Redaktion zu zeigen. In dieser Zeit schafft man nur das Nötigste. Natürlich kann man sich das dann anschauen. Aber es hat noch keinen Witz. Es ist nicht ausgearbeitet. Es wurde nicht in Frage gestellt. Es wurde nichts versucht. Das ist mehr oder weniger nur ein verfilmtes Drehbuch. Mhm. Jetzt mal als ganz harte Kritik formuliert. Und ich finde, wenn man möchte, dass sich da was tut in Deutschland, dann muss dieser Raum geschaffen werden, dieser Zeitraum, wo man das tun kann. Und das ist, obwohl Netflix jetzt nicht gerade zum Beispiel, also diese Streamingdienste nicht immer dafür stehen, für Filmkunst, für Indie-Film und solche Dinge, aber da tun sie was richtig, denn sie geben den Filmschaffenden mehr Möglichkeit, Dinge umzusetzen, die sonst nicht da wären. Natürlich ist das eine Maschine, aus der dann ein Produkt rauskommt. Das stelle ich gar nicht in Frage. Aber allein, dass das so eklatante Unterschiede sind, ich sag jetzt mal, eine ganz normale 45-Minuten-Serie in Deutschland, das kann schon sein, dass ich bei Netflix das Doppelte an Schnittzeit habe oder vielleicht sogar das Dreifache. Und das, finde ich, ist schon mal, das veranschaulicht das, wie unterschiedlich da eine Denke ist.
Und merkst du das beim Spielfilm auch in gewisser Weise? Oder ist es jetzt eher so ein Phänomen, was du bei der Serie oder beim Fernsehen versus Streaming siehst?
Nee, also das, was ich ja auch vorhin meinte, so ein Spielfilm, so ein Kinofilm, der wird so in Minimum 4 Monaten bis unendlich, sag ich mal, geschnitten. Und das ja nicht ohne Grund, weil man da eben, man braucht einfach Zeit, das zu finden, was der Film sein will. Und es funktioniert nicht, wenn man einfach dem Ding keine Zeit gibt. Natürlich haben wir was in der Timeline, was man sich anschauen kann, aber das ist noch komplett unter den Möglichkeiten. Das muss irgendwann Klick machen, irgendwann muss man verstehen, was der Film sein könnte, und das geht, das zu realisieren, dafür brauchen wir diese Zeit und den Raum, das zu diskutieren und überprüfen zu können und Leuten zu zeigen. Und dafür steht der Kinofilm tatsächlich. Das ist was das Fernsehen eigentlich nicht hat und kurioserweise eben Netflix aber mehr in diese Richtung gedrückt hat, das Fernsehen, in diese Richtung, Dinge überprüfen zu können mit mehr Zeit.
Und ich finde es immer ganz spannend, dass Netflix ist ja auch ein Unternehmen, das sehr auf das Geld guckt und sehr klar strukturiert das Ganze angeht. Und ich glaube, was die verstanden haben, ist, dass ein Schnitttag ist ja nicht so teuer, wenn man ihn in Relation zu dem gesamten Film setzt. Und dass man aber das, was er an Qualität, Gewinn dazu bringen kann, ist etwas, was wirklich nicht zu unterschätzen ist. Und deshalb bin ich immer wieder überrascht, warum das andere Player in der Branche nicht so sehen, warum das sozusagen von Netflix reingebracht werden musste. Aber schlussendlich erlebe ich das zum Beispiel, weil du eben gefragt hast, wie das bei Filmen ist. Wenn ich überlege, wie lange ich jetzt in der Branche bin, seit 10 Jahren, und ich könnte jetzt ganz genau sagen, bei Produktionsfirmen, bei denen ich mal vor 10 Jahren gearbeitet habe und heute arbeiten würde, würde man wahrscheinlich schon sehen, dass da einige Tage wieder gestrichen worden sind. Dass wir früher längere Zeit hatten als jetzt.
Das ist spannend, ne? Weil wo ich mich dann frage, genau wie du gerade sagst, weil die Schnittzeit ist ja viel günstiger, wie ihr sagt, ne, als eben die Drehzeit. Dass man jetzt da spart, ist irgendwie, da verstehe ich noch nicht genau, wieso, weil das erschließt sich mir nicht direkt, weil du kannst ja damit ja auch nochmal andere Sachen ausbügeln, die du halt durch das Sparen an den Drehtagen ja hattest, vielleicht da wieder rausholen kannst, ne? Und deswegen würde es mich, ja, erschließt sich mir nicht.
Hören denn Produktionsleiter und HerstellungsleiterInnen diesen Podcast? Und ProduzentInnen, viele Grüße.
Ja, dann müssen wir die einladen. Halt mal wieder. Nee, spannend auf jeden Fall. Eine Frage an euch wäre noch, habt ihr denn irgendeine lustige, spannende oder verrückte Geschichte, die ihr im Schnittraum mal erlebt habt? Weil wir auch über das Thema Kommunikation sprechen, weil wir auch über das Thema Zusammenarbeit sprechen. Das heißt, es ist natürlich spannend zu hören, ob ihr sowas mal erlebt habt, von dem ihr auch erzählen könnt, ohne jemanden in die Pfanne zu hauen.
Für lustige Geschichten ist eigentlich immer der Rainer zuständig.
Oh Gott. Das Lustige ist ja, dass wir genau das Gleiche auch in unserem Podcast unsere Gäste fragen und wir immer sagen,
die Frage kommt nicht von irgendwoher.
Gar kein Problem, ihr habt Zeit, denkt drüber nach. Und jetzt sind wir in der Situation und haben keine Geschichte. Mir fällt nur eine lustige Situation ein, wo wir einfach was verändert haben, und das war einfach ganz schön, dass das so funktioniert hat. Da hat ein Kollege eine Szene vorgeschnitten. Und die hat nicht so richtig funktioniert. Dann habe ich die genommen, diese Szene, und auch so ein bisschen weitergeschnitten und lustiger gemacht. Und dann ist mir aufgefallen, das ging darum, dass jemand, der unseren Protagonisten bedroht, ein Auto fährt. Und habe ich gesehen, der macht so eine Bewegung nach vorne. Und dann habe ich gedacht, ah ja, vielleicht, weil das ja auch so was Lustiges werden sollte, diese Szene, tue ich jetzt so, als würde er das Radio anmachen. Und habe so einen Sound drunter gelegt, dass er da so einen Knopf drückt. Und dann hat mein Kollege gesagt, ja, und am besten hört er jetzt so einen Euro-Trash-Song. Und dann kam so eine Unsinnsmusik. Und dann habe ich gesehen, dass der so sich komisch bewegt mit dem Rücken, konnte man seinen Mund nicht sehen, und gedacht, ah, und vielleicht summt er jetzt einfach diesen Euro-Trash-Song mit. Und als wir das dann gebaut haben, hat man das geglaubt. Also man denkt jetzt wirklich, diese Person macht das Radio an, hört diese Unsinnsmusik und summt mit und macht dann, weil ich sagte ja, der soll bedrohlich wirken, die ganze Szene tatsächlich bedrohlicher, weil der komplett unberechenbar geworden ist. Und was uns am meisten gefreut hat, ist, das hatte wiederum so einen Impact auf diese Serie, die wir gemacht haben, das war How to Sell Drugs Online Fest, dass das dann im Drehbuch gelandet ist bei einer nächsten Szene. Also, dass das klar war, dass diese Person einfach Eurotrash hat. Das hat uns tatsächlich sehr gefreut. Dass, ja, da sieht man auch wiederum, was wir da für einen Einfluss haben auf das Ganze.
Geil.
Hat aber nicht so viel mit Kommunikation
zu tun. Nicht schlimm. Das ist auch eine lustige Geschichte.
Ich kann es ja mal versuchen mit Kommunikation, und zwar müssen wir zurückspringen an einen meiner ersten Filme, und da weiß ich noch, dass ich dieser Moment, über den wir eben mal sprachen, man hat den Film einmal geschnitten, weiß noch nicht so richtig, wie die Vision der Regieperson ist, und dann gibt es den Moment, dass man einmal alles zeigt und die Regieperson guckt sich das Ganze an. Und in dem Moment war es wirklich so, dass wir einmal meinen Schnitt angeguckt haben und die Regieperson war völlig schockiert. Also es war wirklich, in dem Raum merkte man, okay, hier, das war jetzt alles irgendwie anders sich vorgestellt worden oder wie auch immer. Auf jeden Fall war einfach irgendwie nicht so, wie die Person sich das erhofft hat. Und über den Flur lief meine Mentorin, die nebenan schnitt und uns beide kannte, und kam irgendwie rein und sah uns und meinte, ihr habt gerade das erste Mal den Film geguckt, ne? Und wir so, ja, warum? Wenn die Stimmung nach dem ersten Gucken ist, der Film wird Bombe. Und ging pfeifend raus. Und damit war sozusagen die ganze Stimmung schon wieder gerettet. Aber das ist etwas, was wirklich, glaube ich, viel aussagt. Also dieser Moment, am nächsten Tag nochmal gucken oder ne, irgendwie über bestimmte Dinge nachzudenken, bestimmte Dinge machen, hat schon wieder total viel geholfen. Aber es war schon gut, auch diesen Moment zu haben, okay, wir müssen bestimmte Dinge nochmal grundlegend angehen, die wir irgendwie unterschiedlich gesehen haben. Und dann kamen wir darüber auch in eine Kommunikation, die uns sehr geholfen hat.
Was musstet ihr lachen, als sie das gesagt hat?
Ja.
Weil das ist, glaube ich, auch was dazugehört, ne? Also, dass man sozusagen diese Spannung, man kann nicht nur mit einer unglaublichen emotionalen Spannung arbeiten in so einem Raum. Man muss die auch brechen und man muss über Sachen lachen dürfen und Abstand gewinnen und dann wieder weitermachen.
Ja, stimmt.
Das finde ich super, die Geschichte.
Finde ich auch super.
Ich glaube, haben wir die schon mal im Podcast erzählt, Jan?
Da fandst du sie nicht so gut und hast sie rausgeschnitten.
Das stimmt überhaupt nicht, wirklich?
Ich habe sie schon mal erzählt, bin ich mir ziemlich sicher, aber
unsere Kommunikation, über die sollte man mal sprechen.
Da habe ich sie wahrscheinlich nicht so gut, nicht so gut erzählt.
Also genau, manchmal braucht auch ein guter, das ist ja kein Witz, aber eine lustige Geschichte braucht manchmal auch den richtigen Raum, um auch gut wahrgenommen oder angenommen zu werden. Und das haben wir jetzt hier in dem Fall besonders gemerkt. Wenn wir jetzt zum Ende kommen und wenn wir über eure
Tipps... Das war wieder ein Schnitt, Jan, hast du gehört? Aber sehr elegant, irgendwie doch, Eugene. Machst das sehr gut.
Mann, ich habe hier Profis auf deiner Seite, das ist schlecht. Wenn wir jetzt zum Ende kommen, habt ihr vielleicht, fallen euch so Tipps oder Gedanken ein, die ihr Kollegen, Kolleginnen weitergeben wollt zum Thema gute Zusammenarbeit im, wir haben jetzt über vieles gesprochen im Schnittraum, aber vielleicht jetzt so zusammen komprimiert, das, was euch einfällt dazu. Es können auch gern sein, die Sachen, die wir auch angesprochen haben, aber jetzt mal so ein bisschen komprimiert als Packung.
Ja sagen.
Okay, danke schön, vielen Dank. Dann haben wir
feuert
keine Editorinnen und sagt immer ja.
Ja. Ich glaube, du meinst was anderes.
Als genau. Editor muss man ja sagen können.
So.
Also das sozusagen, das ist ja dieses klassische Impro-Spiel-Thema.
So.
Ne, dass wenn eine Idee in den Raum kommt, erstmal ja sagen. Und das ist wirklich auch etwas, was man auch erstmal lernen muss. Dass man am Anfang denkt so, nee, aber ne, wir haben ja schon einen Grund, warum wir das so gemacht haben oder warum ich das gemacht habe. Ja sagen, gucken und dann kann man immer noch wieder drüber sprechen.
Ich höre raus, sei ein Ermöglicher.
Ja, sehr. Kann man auf jeden Fall so sagen.
Wenn ich jetzt so einen Tipp geben müsste, dann, also ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn ich so PraktikantInnen beobachte, die zum ersten Mal in diese Schneideräume oder überhaupt in Filmproduktionsräume laufen, die verstehen oft nicht Räume. Es gibt ja auf Englisch diesen Ausdruck Read the Room. Mhm. Hey, wenn du eine Tür aufmachst und da gucken 5 Leute angespannt auf so einen Monitor, wo gerade irgend so ein Rohschnitt läuft, vielleicht kein guter Zeitpunkt, in diesen Raum zu gehen und reinzurufen, ob jemand Mittagessen gehen möchte. Also Kommunikation und Diplomatie. Ich glaube, das ist so was ganz Wichtiges, was dazu gehört, weil wir sind nun mal viele Leute, die an etwas arbeiten und wir sind alles Menschen und da passieren Fehler und dann wird man emotional und was Jan vorhin meinte, professionell bleiben dabei. Und ich glaube, das hat alles mit Kommunikation, Diplomatie zu tun. Das gehört einfach dazu. Wenn man das nicht kann, dann wird es schwierig, gerade in unserer Position als Filmeditorin.
Ich würde das mitnehmen, einloggen als 2 spannende Tipps. Und ich glaube, es ist auch, was ihr gerade angesprochen habt, finde ich genauso wichtig, weil irgendwie, du hast gerade Diplomatie angesprochen. Ihr habt auch darüber gesprochen, dass es gut ist, also Professionalität ist immer schwierig als Wort, ne? Weil wer sieht sich denn selber nicht professionell? Und ich weiß, was ihr damit meint, aber ich glaube, selber sich manchmal selber zu hinterfragen, einfach, bin ich jetzt noch professionell oder bin ich jetzt nur noch emotional? Und das ist einfach vielleicht dann auch mal irgendwie liegen zu lassen, zu sagen, ja, wir versuchen ja alle, und deswegen finde ich deinen Satz, Rainer, super, es geht um eine Partnerschaft, wir versuchen alle das Beste aus diesem Projekt rauszuholen, egal ob es jetzt der Redakteur ist oder die Redakteurin ist oder die Regie oder eben die Editorin, und wenn man mit so einer Basis rangeht, vielleicht dadurch vielleicht schon mal eine gute Grundlage legt, um gemeinsam zu arbeiten.
Vielleicht nur, damit das nicht hinten anfällt, das ist emotional und wir dürfen auch emotional sein und für die Sachen kämpfen, an die wir glauben und so weiter. Natürlich immer in diesem Rahmen, aber emotional darf man natürlich auch sein. Soll
das
man
stimmt.
auch sein.
Das stimmt. Aber ich glaube, genau, emotional darf man sein, aber man sollte sich manchmal auch hinterfragen. Ja. Und dann nochmal sagen, okay, ist es jetzt eine rein emotionale Entscheidung gewesen?
Ja.
Oder fußt das irgendwie noch auf irgendeiner Basis, mit der ich argumentieren kann? Mhm. Ne, und ich glaube, diese Mischung ist es vielleicht, die da dann wieder für Diplomatie spricht am Ende. Und ich habe gerade das Wort Ende gesagt, deswegen, wir kommen auch zum Ende vom Gespräch.
Soll ich und wieder einer möchte mal sagen. Ja, aber der war sehr gut, tatsächlich.
Der war richtig gut, ja. Ne? Bis wir das angesprochen haben, deswegen war er jetzt wieder nicht so gut, aber ansonsten war der super. Nee, deswegen kommen wir nämlich zum Ende von diesem Talk und ich füge nochmal hinzu, dass wir ja auch eine Kooperation gemacht haben. Das heißt, parallel zu dieser Folge werdet ihr auch eine Folge bei euch machen. Zu welchem Thema, Jan? Das wisst ihr besser.
Das genaue Thema können wir noch nicht so richtig
doch, können wir.
Verraten. Den Namen können wir, glaube ich, noch nicht verraten. Es wird auf jeden Fall um einen sehr tollen Archivfilm gehen und den Schnitt eines Archivfilms. Mhm. Rainer, möchtest du schon mehr verraten?
Ja, man könnte doch sagen, dass du dann mit Susanne, hier vom Indie Film Talk, mit Jana Höhnerbach sprechen werdet, die einen ganz tollen Archivfilm geschnitten hat, genau. Dieser Archivfilm hat sogar den Grimme-Preis gewonnen. Das könnte man sogar auch noch sagen. Also es wird spannend.
Jetzt kann man das fast googeln, ne? Nee, und deswegen, jetzt ist genau die Zeit, wo ihr kurz nochmal erzählen könnt, wo findet man Credit to the Edit und wie oft erscheint ihr so die üblichen kleinen und aber wichtigen Informationen für die Zuhörenden.
Um Gottes Willen, wir müssen Werbung machen. Also, Credit to the Edit, unser Podcast erscheint monatlich, ist zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wir haben auch eine Internetseite, das ist das mit dem www davor und dann gibt man Credit to the Edit ein und dann .de. Wir haben auch einen ganz tollen Instagram-Kanal mit ein paar lustigen Gags. Ihr habt es gehört, wir sprechen gerne und auch mit Witzen darüber. Und hört doch mal vielleicht rein in die Dokumentarfilmfolge mit Gesa Marten. Die finde ich persönlich ganz toll. Hast du noch einen Tipp, Jan, was man hören sollte so zum Einstieg?
Oh, zum Einstieg ist immer die News-Folge über den Tagesschau-Schnitt. Sehr, sehr spannend.
Das klingt super trocken, ist aber ganz toll tatsächlich. Es ist wirklich ganz toll.
Super emotional tatsächlich, das Gespräch geworden. Hätte man gar nicht vorher erwartet.
Dann nehmen wir das mit und ich bedanke mich bei euch beiden für das tolle Gespräch und bedanke mich auch bei den Zuhörenden für eure Zeit, dass ihr uns so fleißig gelauscht habt. Ich meine, das weiß ich ja, weil wenn ihr bis hierher gekommen seid, gehe ich von aus, dass ihr bis hierher gelauscht habt. Nee, ich bedanke mich auf jeden Fall dafür und wie immer kann ich nur sagen, freue ich mich auf das nächste Mal und wünsche euch einen guten Morgen, einen guten Abend oder eine gute Nacht und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.
Ciao, tschüss.
Vielen Dank auch an alle.